Die Silver Sun Pickups mit Nightlights, Flux FM. Die Morning Show am Nachmittag, es ist 17 Uhr und 16 Minuten. Wir müssen unser Leben riskieren, um einen sicheren Platz im Leben zu finden. So lautet einer der zentralen Sätze im neuen Buch von Karim El-Gawari, das Auf der Flucht heißt. Es ist im September erschienen und er hat es zusammen mit der Kollegin Mathilde Schwabeneder geschrieben. Der ORF-Nahost-Korrespondent, Journalist und Autor wird heute Abend im Taz-Café einige Auszüge aus den Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers präsentieren. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Flux FM.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Gerne. Schön, dass wir Sie da haben. Schön, dass wir über das Buch sprechen können, das heute Abend im Taz-Café ja nochmal vorgestellt wird. Es trägt den Titel Auf der Flucht. Sie beschäftigen sich ja bereits seit Jahrzehnten mit der arabischen Welt. Ihre Arbeiten werden in der Taz abgedruckt. Ihre Beiträge sind im ORF zu sehen. Wir haben schon mehrere Bücher von Ihnen vorliegen. Jetzt haben Sie aber dieses Buch mit Ihrer Kollegin Mathilde Schwabeneder geschrieben. Was waren die Gründe dafür, dieses Thema von beiden oder von zwei Seiten zu beleuchten? Warum haben Sie sich da nicht alleine ins Thema gestürzt, sozusagen?
Naja, es sind eben Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers, von da, wo sie losfahren und von dort, wo sie eben ankommen. Mhm. In dem Fall war das eben in Italien. Ich meine, für uns die Idee, die eigentlich hinter diesem Buch steckte, war, diese Flüchtlinge, die kommen ja immer sozusagen, wir diskutieren mit ihnen in Zahlen, genau. In Statistiken. Ja. Oder sie tauchen in Fernsehbildern aus, wie sie Massen in den Münchner Hauptbahnhof aus dem Zug aussteigen oder wie sie über die ungarischen Autobahnen wandern. Und die Idee dieses Buches war eigentlich wirklich, diesen Menschen mal einen Namen zu geben, mhm. ein Gesicht zu geben und wirklich ihre einzelnen Geschichten zu erzählen. Was haben die da eigentlich hinter sich, wenn die hier ankommen?
Um also halt einfach auch ein besseres Verständnis für die Lage der Geflüchteten zu generieren und aber auch für die Gründe ihrer Flucht unter Umständen.
Ja, Gründe ihrer Flucht zum Beispiel. Ich meine, das hat jeder, hat sozusagen ganz individuelle Gründe. Ich habe immer mal nachgefragt, was ist der Grund? Wann kommt so der Punkt, wo man sagt, jetzt reicht's, jetzt muss ich hier weg und... Mhm. Ein Syrer hat mir mal gesagt, das war bei mir ganz, kann ich dir ganz klar sagen, wir haben in einem Viertel in Damaskus gelebt, das von den Rebellen kontrolliert wurde und das jede Nacht von den Regierungstruppen bombardiert wurde. Und dann hat er erzählt, dann hat meine 12-jährige Tochter wieder angefangen, nachts vor Angst ins Bett zu machen. Mhm. Und dann hat er gesagt, da habe ich mich mit meiner Frau dann zusammengesetzt am nächsten Tag und dann haben wir beschlossen, so, das ist der Punkt, wir müssen jetzt hier weg und dann fliehen sie meistens in den Libanon, ein Land vollkommen sozusagen überfordert mit der Flüchtlingsgeschichte. Ja. Jeder vierte Mensch heute im Libanon ist ein syrischer Flüchtling. Also wenn ich das mal auf euer schönes Deutschland umrechnen darf, das wären 20 Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Das ist die Situation im Libanon. Dann sitzen sie dann dort und es geht weiter. Was machen sie jetzt? Sie sitzen 1, 2, 3 Jahre dort. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Es gibt keine Arbeit, also keine Perspektive. Und dann entscheidet man sich, und das ist ja nur ein kleiner Ausläufer der Flüchtlingskrise, ein paar entscheiden sich dann, hierher zu kommen und dann, wo gehen sie hin? Nach Rumänien oder nach Deutschland? Ja. Natürlich gehen sie irgendwie irgendwo hin, wo sie das Gefühl haben, sie können ihr Leben wieder aufbauen. Und da man eben nur Geld hat, um vielleicht einen Schlepper für einen Menschen zu zahlen, deswegen muss man sich aussuchen, wer geht. Ich kenne solche Diskussionen, wenn die dann tatsächlich am Küchentisch sitzen und überlegen, wer von uns geht. Und dann ist es ganz häufig eben der Jüngste, der Fitteste sozusagen, der junge Mann, der geht, damit in der Hoffnung, dass er seine Familie nachholt. Oder, was wir in letzter Zeit immer mehr haben, man schickt die Kinder zuerst los. Das sind unsere unbegleiteten Jugendlichen, die dann hier ankommen. Also was für eine Entscheidung der Verzweiflung, dass man seine Kinder zuerst los schickt.
Was mich auch interessiert ist, wie haben Sie sich diesen Menschen angenähert? Denn das sind ja wirklich traumatische Erlebnisse, die da geschildert werden in Ihrem Buch. Das wird man nicht beim ersten Gespräch in so einer lockeren Atmosphäre aus den Leuten rausbekommen. Viele schämen sich auch für das, was ihnen geschehen ist. Auch gerade weibliche Geflüchtete haben Sachen erlebt, über die sie lieber nicht sprechen wollen. Wie haben Sie es geschafft, das den Leuten klarzumachen, dass es wichtig ist, ihre Geschichte zu erzählen und dass es vielleicht auch für sie wichtig ist, die Geschichte aufzuschreiben?
Naja, ich glaube, manche Menschen erzählen ihre Geschichten, weil es auch was Therapeutisches hat, wenn man weitererzählen kann, was einem passiert ist. Also eins für mich, einer der beeindruckendsten Interviews, die ich gemacht habe, war mit einer jungen jesidischen Frau, die vom IS verschleppt wurde und in Mosul praktisch wie Vieh verkauft wurde, mit ihrem 2-jährigen Kind zusammen. Und die dann 2 Wochen lang bei demjenigen verbracht hat, der sie gekauft hat, mit all dem, was wir uns jetzt hier darunter vorstellen können. Und der dann die Flucht gelungen ist und die mir dann 1,5 Stunden lang ihre ganze Geschichte erzählt hat. Eine vollkommen traumatisierte Frau. Das merkt man immer, wenn die Leute so ganz monoton reden. Also faktisch fast so, wenn sie neben sich stehen, als ob diese Geschichte, die sie erzählen, gar nichts mit ihnen zu tun hat. Aber ich glaube, für sie war das wichtig, diese Geschichte weiterzuerzählen. Und dann sagte sie mir am Ende dieses Gesprächs, ich überlege mir jeden Tag, ob ich mich umbringe, sagte sie, nach dieser ganzen Geschichte. Und ich kann aber nicht, sagt sie, weil ich habe ein 2-jähriges Kind auf dem Schoß und ein weiteres im Bauch. Und das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Und dann sitzt man da so als Journalist und was sagt man dann? Vielen Dank für dieses Gespräch. Also das sind dann auch so Momente, wo man sich auch als Journalist sehr, sehr ohnmächtig fühlt. Aber wo ich das Gefühl habe, sozusagen die Frau wollte die Geschichte auch erzählen.
Ja. Jetzt ist die nächste Frage natürlich, wer therapiert den Therapeuten? Denn Sie haben im Buch auch selbst geschrieben, dass das Arbeiten an diesem Buch und dass das Runterschreiben dieser erlebten Geschichten und dieser Interviews, dass das nochmalige Beschäftigen mit diesen Schicksalen, dass das auch eine Therapie für Sie gewesen ist. Warum war das denn so wichtig?
Naja, also man kann ja dem Thema Flucht, also in der arabischen Welt, praktisch nicht entfliehen in den letzten Jahren. Und es waren viele, also ich mache diesen Job jetzt seit 25 Jahren, aber es waren viele wirklich Geschichten, die mir den Schlaf geraubt haben und die mir wirklich an den Nieren gegangen sind. Und ich glaube natürlich, es hat was Therapeutisches am Ende, wenn man sie dann auch weitererzählen kann oder sie in einem Buch wie diesem aufschreibt. Weil, also mal, wenn ich das, was ich da erlebt habe und was mir in der letzten Zeit auch immer wieder erzählt wurde, sozusagen von den Flüchtlingen, wenn ich das alles nur in mich hineingefressen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute ein seelisches Wrack. Also dieses Weitererzählen spielt eine wichtige Rolle, wobei man fühlt sich halt immer noch ohnmächtig, weil viele von den Leuten, die habe ich dann irgendwann getroffen, ich habe keine Ahnung, wo die heute sind, was mit denen weiter passiert ist. Natürlich verliert man sie dann auch aus den Augen, klar.
Ja. Aber was natürlich funktioniert, ist, dass man, wenn man das Buch liest, spürt man, wie die Empathie immer größer wird in einem. Ich habe mich vorher schon für einen empathischen Menschen gehalten, bin aber jetzt, habe jetzt doch nochmal einen anderen Blick, auf wegen dieser Einzelschicksale, auf Leute, die flüchten müssen, die geflüchtet sind oder die sich gerade auf der Flucht befinden. Nun bin ich aber jetzt jemand, der sich mit dem Thema ohnehin auseinandersetzt und der sich da auch gerne reinliest und der auch selbst gerne nach der eigenen Empathiefähigkeit forscht, ja. Nur jetzt gibt es ja Gesellschaftsteile in Österreich wie in Deutschland, die eben überhaupt nicht empathisch reagieren. Die sagen, alles Verbrecher, lass die nicht rein, wir brauchen wieder Grenzen. Wie erreicht man die? Das wird ja das Buch nicht schaffen unter Umständen.
Ja, das ist natürlich schwierig. Also diese Flüchtlingsfrage polarisiert natürlich die europäischen Gesellschaften. Das ist, glaube ich, ein Prozess, um den wir gar nicht umhinkommen. Das wird zwangsweise passieren. Für mich ist die Frage, ob, es ist ja in Wirklichkeit ist ja nicht mehr die Frage des, ob diese Menschen kommen. Denn also meine Erfahrung ist, die Verzweiflung auf meiner Seite des Mittelmeers ist immer ein paar Zentimeter höher als die höchste Mauer, den höchsten Zaun, den man da um Europa ziehen kann. Also das heißt, letztendlich geht es um die Frage des nicht ob, sondern wie. Wie schaffen wir das? Und es gibt auch nichts zu beschönigen. Ich glaube auch, dass es eine große Herausforderung sein wird. Also es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche rosaroten Willkommenskulturen zeichnen, sondern das ist eine große Herausforderung am Arbeitsmarkt, am Wohnungsmarkt. Und ich kann auch diejenigen verstehen, die sozusagen da in einer Konkurrenzsituation verstehen, die eben Angst haben vor dieser Situation. Aber man muss sich, glaube ich, auch klar machen, wie gesagt, es geht nicht mehr um das Ob, sondern es geht wirklich nur noch um das Wie und die Frage, ob diese Gesellschaft an dieser Herausforderung scheitert oder wächst. Das sind eigentlich die zwei Alternativen, die man hat. Und ich glaube, gerade für solche Leute, die eben Ängste haben, ist es ganz wichtig, dass man das mal auf so eine menschliche Ebene herunterbricht. Ja. Ich erzähle oft die Geschichte zum Beispiel von Soha. Soha, eine Syrerin, die auch mit ihren 4 Kindern geflohen ist und die dann erst in Alexandria einen Schlepper bezahlt hat und in eines dieser Boote gestiegen ist, das nicht besonders seetüchtig war, nachts. Und dieses Boot ist nicht weit von der ägyptischen Küste weg dann gesunken. Und sie erzählte dann da, wie sie da nachts im Mittelmeer schwamm und sie hatte eine Schwimmweste an. Als einzige
das ist eine der schlimmsten Geschichten, finde ich.
Sie hatte als einzige eine Schwimmweste an und ihre Kinder klammerten sich natürlich an sie und eine Schwimmweste trägt keine 5 Menschen. Und dann hat sie erzählt, wie sie gestrampelt hat und versucht hat, über Wasser zu bleiben, aber wie ihr dann ziemlich schnell klar wurde, dass sie eigentlich einige ihrer Kinder loslassen muss, dass überhaupt noch irgendjemand hier überlebt. Und dann hat sie aber erzählt, ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann hat sie einfach abgewartet, was passiert. Und dann ist als erstes ihre 3-jährige Tochter neben ihr nachts im Mittelmeer weggetaucht für immer und dann ihre 2. Tochter und dann ihre 3. Tochter und dann später hat sie die ägyptische Küstenwache mit ihrer ältesten Tochter aus dem Wasser gezogen, damit sie uns diese Geschichte überhaupt noch erzählen kann. Und ich versuche solche Geschichten zu erzählen und ich sage auch immer noch dazu, dass wir uns hier, glaube ich, auch Gedanken machen sollten über die Gnade unseres Geburtsortes. Dass es reiner Zufall ist, dass man hier in Europa oder in Berlin oder im schönen Deutschland geboren ist. Man hätte ja genauso gut in Aleppo oder in Damaskus oder im irakischen Mosul geboren sein können. Und man könnte genauso im Mittelmeer schwimmen und sich überlegen zu müssen, welches meiner Kinder lasse ich los. Und ich glaube, die Leute so zu erreichen, das ist das beste, glaube ich, Rezept, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, das beste Rezept gegen Überheblichkeit, Indifferenz gegenüber diesen Leuten, Rassismus und all diese und auch die Ängste, mit denen man ihnen begegnet.
Ich habe auch diese Ebene runter. Weil es ja auch ein zentraler Gedanke in Ihrem Buch ist, dass man sich das als Gnade quasi begreifen muss, dass man an einem bestimmten Ort unter Umständen geboren ist, an dem es einem immer gut ging, das ganze Leben lang. Ich habe auch vorhin gedacht, das müsste fast schon das Zentrum von so einem überkonfessionellen Schulunterricht werden. Also die Gnade des Geburtsortes, dass man quasi wie im Ethikunterricht, wo alle hin müssen, ja, egal ob muslimisch erzogen oder christlich, die müssen da hin und müssen diesen Gedanken einfach mal verinnerlichen. Das wäre schon, glaube ich, ein guter Schritt, denn leider gibt es ja noch genug Menschen, die immer noch stolz darauf sind, Deutscher zu sein, zum Beispiel. Ja?
Ja, das können sie ja sein, aber wie gesagt, man muss sich immer bewusst werden darüber, dass es einfach reiner Zufall
ist. Dann ist es schwierig, dann auf so einen Zufall stolz zu sein. Also deswegen.
Zumindest muss man anderen Leuten, die eben sozusagen, mir haben mal jemand gesagt, in einem kleinen Dorf in Österreich, nachdem dort 2700 Einwohner, das kommt in dem Buch auch vor, 50 Flüchtlinge, also ein klassisches Gemeindeflüchtlingsbiotop, ja, wie wir das ja auch in Deutschland kennen, die mir irgendwann gesagt hat, weißt du, jetzt mit diesen Flüchtlingen, die gekommen sind, ich habe das erste Mal das Gefühl, dass da, wo ich geboren bin, nämlich in Großramming, einem kleinen Dorf in Österreich, da hat sie gesagt, das ist wie ein Sechser im Lotto. Und dann hat sie auch noch dazu gesagt, seit diese Flüchtlinge da sind, und das meine ich auch mit einer Gesellschaft, die an dieser Herausforderung wachsen muss, hat sie erzählt, immer wenn ich jetzt nach Hause gehe, hat sie gesagt, freue ich mich, dass mein Haus noch steht.
Ja.
Dann hat sie gesagt, darüber habe ich früher nie nachgedacht.
Ja,
und also ich glaube einfach, dass sich die Gesellschaften, es geht ja nicht nur, wie die Flüchtlinge verändern sich, die Gesellschaften verändern sich, es ist ja alles im Fluss.
Ja.
Und eine Gesellschaft wachsen an dieser Aufgabe, die an dieser Aufgabe wächst, heißt auch, dass sie sich vielleicht, man sich jetzt mit existenzielleren Problemen hier in Deutschland rumschlagen muss, als die Frage, welche Markenklamotten tragen wir morgen früh.
Ja. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass, glaube ich, dieselbe Frau, die mit dem Beispiel des Sechsers im Lotto argumentiert, die sagt dann irgendwann, dass die Arbeit mit den Flüchtlingen oder das Solidarischsein mit den Geflüchteten, dass ihr das auch das Gefühl gibt, als würde sie endlich mal was zurückgeben von diesem Sechser, den sie mal im Lotto gewonnen hat. Das finde ich ist auch ein schönes Bild eigentlich. Richtig. Wir hören kurz ein bisschen Musik und quatschen dann noch ein bisschen weiter und finden heraus, um was es genau in der Lesung heute Abend gehen wird oder ob es da auch eine Podiumsdiskussion geben wird. Zwischendurch nochmal Musik hier auf Lux FM. Wir haben Blondie. Ausgerechnet mit Dennis. Blondie mit Dennis auf Flux FM. Auf der Flucht heißt das im September veröffentlichte Werk von Mathilde Schwabeneder und meinem Gast Karim El-Gawari, der OF-Korrespondent. ORF?
Gohari heiße ich.
Gohari.
Ja, nur so.
Ich habe immer Gau gedacht.
Nur zur Information.
Karim El-Gohari.
Wunderbar.
Sehr schön. Der ORF-Nahost-Korrespondent, Journalist und Autor wird heute Abend im Taz-Café einige Auszüge lesen aus dem Buch. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Eine der erschüttertsten Zahlen, finde ich, aus dem Buch beschreibt die durchschnittliche Lebenserwartung in Syrien, die innerhalb von nur 4 Jahren, das muss man sich vorstellen, innerhalb von nur 4 Jahren von 75,9 Jahren auf 55,7 Jahre gesunken ist. Das heißt, vor 4 Jahren oder sagen wir 2010 wird die Zahl erhoben worden sein, da war die durchschnittliche Lebenserwartung noch 75,9 Jahre. Mittlerweile lebt der durchschnittliche syrische Mensch nur noch 55,7 Jahre.
Ja, das sind 20 Jahre. Eine Lebenserwartung, das muss man sich wirklich mal vorstellen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Mhm. So eine
Lebenserwartung, die in nur 4 Jahren um 20 Jahre zurückgegangen ist, also 2 Jahrzehnte Leben minus im Durchschnitt.
In 4 Jahren.
Innerhalb von 4 Jahren. Und die Frage ist, würde man da nicht auch seine Koffer packen? Und es geht ja nicht nur um die Lebenserwartung. Also die Lebenserwartung ist ja nicht nur, dass die Leute im Krieg sterben, sondern das Gesundheitssystem bricht zusammen.
Ja, klar.
Und viele, viele andere Dinge, die nicht mehr gehen. Aber zum Beispiel auch andere Zahlen, was für die Menschen natürlich auch wichtig ist. Sie wollen ja, dass ihre Kinder eine vernünftige Zukunft haben. Sprich, dass sie eine Ausbildung bekommen. Sprich, dass sie zur Schule gehen.
Mhm.
Wir haben heute eine Situation, in der es gibt eine Erhebung in Syrien und Libyen zusammen. Syrien, Libyen und Jemen.
Mhm.
In diesen 3 Ländern gehen im Moment 40% der schulpflichtigen Kinder nicht zur Schule. 40%! Mhm. Und das Ganze, man erwartet sogar, dass es bis Ende des Jahres die Hälfte der Kinder sind. Also würde man an so einem Ort bleiben, wenn ich sozusagen ich verbaue damit ja die Zukunft meiner eigenen Kinder, wenn sie keine Schule von innen sehen, jahrelang. Also das ist auch sicherlich, auch solche Dinge sind Motive, warum Leute sich auf den Weg machen woanders. Und dann kommen sie in den Libanon zum Beispiel. Mhm. Und im Libanon haben wir auch so eine Situation. Wir haben 500.000 schulpflichtige syrische Kinder im Libanon. Davon gehen 2/3 nicht in die Schule.
Ja.
Und auch wieder das gleiche Problem. Ja? Also das heißt, wenn wir uns hier, wenn wir hier davon argumentieren, dass das europäische Boot voll ist, na, dann muss man sich mindestens darum kümmern, dass das libanesische und jordanische und türkische Boot, die 95% der Flüchtlinge aufgenommen haben aus dem syrischen Bürgerkrieg, dass diese Länder nicht untergehen, dieses Boot nicht untergehen.
Ja, das heißt sozusagen das Mindeste,
was da wäre eine finanzielle Unterstützung das Mindeste.
Absolut.
Jetzt haben wir eine Lage in Syrien, die sich leider überhaupt nicht bessert, sondern im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Assads Truppen haben mittlerweile, haben wir gerade drüber gesprochen, als das Lied lief, Unterstützung von Seiten Teherans und von Seiten Moskaus. Die Städte wie Aleppo werden zerrieben zwischen diesen beiden Fronten.
Zwischen Fronten von IS und auf der einen Seite und den Assad-Truppen mit Hezbollah und allem zusammen und aus der Luft der russischen Luftwaffe, ist glaube ich kein Zufall. Die neue Flüchtlingswelle kommt jetzt aus Aleppo. Es sind allein in den letzten Tagen 70.000 Menschen aus Aleppo geflohen. Also solange diese Situation so weitergeht, wird diese Flüchtlingsgeschichte natürlich weiterlaufen.
Ja, jetzt haben Sie ja mit Flüchtlingen in Syrien auch gesprochen oder mit Leuten, die auf der Flucht sich gerade noch in Syrien befanden oder in Anrainerstaaten. Da gab es ja durchaus Leute, die gesagt haben oder die relativ klar gefordert haben, was sie sich denn vorstellen, was die europäischen Staaten zum Beispiel machen sollten oder die UN. Also die Lage ist jetzt gerade... Was wäre ein wünschenswerter Schritt, sagen wir mal so,
von Seiten der Europäer?
Ich glaube, es gibt 4 Ebenen. Die erste Ebene ist eine ganz persönliche Ebene. Also diese Menschen, die da auch in dem Buch beschrieben sind mit ihren Schicksalen, die kommen jetzt in Deutschland an. Das werden meine Nachbarn, die gehen mit meinen Kindern in die Schule, die werden an meinem Arbeitsplatz auftauchen. Wie gehe ich persönlich damit um? Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist die politische Ebene auf europäischer Ebene. Ist ja kein deutsches Problem, sondern ist natürlich ein viel größeres Problem. Wir haben unheimlich viel Zeit verschwendet, indem die Politik die letzten Jahre den Kopf in den Sand gesteckt hat und die wir eigentlich gebraucht hätten, um diese Geschichte europaweit mit Quoten und allem Möglichen zu organisieren. Die dritte habe ich schon erwähnt, nämlich, dass wir die Nachbarstaaten unterstützen müssen, damit die nicht ganz untergehen. Und die vierte ist eigentlich die komplizierteste, nämlich man muss natürlich die Quellen ausschalten, die zum Vertreiben dieser Leute führen. Das ist einfach gesagt, aber schwer vollzogen, weil keiner wirklich ein Patentrezept hat, wie man diesen Bürgerkrieg in Syrien beendet. Ein syrischer Oppositioneller hat es mal, glaube ich, sehr gut beschrieben, das Dilemma. Er hat gesagt, es gibt keinen Waffenstillstand ohne und keine Zukunft mit Assad. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, in dem wir heute stecken. Das ist sozusagen das Schwierigste von allen auf diesen 4 Ebenen. Und da muss man die näheren und nächsten Entwicklungen beobachten und unter Umständen auch darauf hoffen, dass auf europäischer Ebene da Entscheidungen getroffen werden, die
vielleicht... Ja, es ist ja interessant, wir haben ja diesen Krieg in Syrien 4 Jahre vergessen.
Ja.
Jetzt auf einmal steht er ganz oben auf der internationalen Tagesordnung. Warum?
Weil dieser Krieg,
Konsequenzen hier
weil
zu spüren
dieser
sind.
Krieg mit den Flüchtlingen in Europa angekommen ist.
Ja.
Deswegen steht er jetzt international auf der Tagesordnung. Da kann man sich drüber aufregen, man kann aber froh sein, dass es wenigstens jetzt auf der Tagesordnung steht, was aber immer noch nicht heißt, dass man am Morgen früh eine Lösung haben wird. Aber immerhin, es ist jetzt, glaube ich, zu einer internationalen Priorität geworden, immerhin. Also sozusagen, wir gehen langsame Schritte nach vorne, deswegen, weil dieses Flüchtlingsproblem heute und dieses Syrienkrieg kein exotisches Problem mehr ist, sondern weil es mitten unter uns angekommen ist.
Ja. Wer sich die Komplexität des Ganzen und vor allen Dingen auch Einzelschicksale von Flüchtlingen reinziehen möchte, ich muss aber dazu sagen, es ist kein Feel-Good-Buch geworden. Also Sie schreiben in der Mitte des Buches auch, dass Sie sich jetzt gerade fragen, wie viele Leser schon ausgestiegen sind.
Das ist ganz interessant, weil ich habe ja, also das ist jetzt noch schon ein paar Wochen draußen und ich habe natürlich Feedback bekommen von vielen Leuten. Und viele haben gesagt, das muss ich echt in Häppchen lesen.
Ja.
Und haben gesagt, ich habe zwischendrin angefangen zu heulen, dass ich das Buch gelesen habe. Aber alle haben es am Ende zu Ende gelesen.
Ja.
Alle haben es bis zu Ende gelesen. Aber es ist sicherlich ein toughes Buch. Aber es ist etwas, auf was man sich einlassen muss.
Ja,
man muss, glaube ich, wirklich verstehen, was da für Menschen gerade zu uns kommen.
Aber es ist, glaube ich, auch dann doch eine Argumentationshilfe für die Leute, die sich tagtäglich, unter Umständen gibt es ja auch, die sich tagtäglich mit Rechten beschäftigen und mit denen diskutieren.
Das liefert sicherlich Munition.
Ja.
Ich habe aber auch schon Situationen erlebt, wo Leute nach einer Not zu mir gekommen sind und gesagt haben, dieses Buch oder diese Lesung, die sie da veranstaltet haben, die hat meine Meinung über Flüchtlinge 180 Grad geändert.
Mhm.
Wenn so jemand auf mich zukommt, dann fühle ich mich für ein paar Minuten richtig gut, weil dann denke ich mir, diese Lesung hat was gebracht, dieses Buch hat tatsächlich jemanden, die Meinung von jemanden rund um Flüchtlinge verändert.
Ja. Es ist ein sehr, sehr interessantes Buch, wenn auch nicht ganz einfach zu lesen. Auf der Flucht heißt das Werk, das heute Abend auch nochmal vorgestellt werden wird, im Taz-Café in der Rudi-Dutschke-Straße.
Ich werde allerdings nicht lesen, sondern ich werde, glaube ich, Geschichten erzählen und dann, glaube ich, werden wir ganz viel diskutieren. Also ich glaube, mir ist wichtig, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Ich werde so eine halbe Stunde was aus dem Buch erzählen und dann werden wir darüber, glaube ich, eine ganze Weile diskutieren.
Sehr schön. Karim El-Ghouari war bei mir im Studio heute Abend, liest er im Taz-Café um 20 Uhr. Geht das Ganze?
19 Uhr.
19 Uhr geht das Ganze
nicht,
los.
Nicht 20 Uhr, das ist zu spät.
Genau. 19 Uhr geht das Ganze los. Also jetzt schon mal Richtung Rudi-Dutschke-Straße. Karim El-Ghouari, vielen Dank für den Besuch. Spätestens beim nächsten Buch treffen wir uns wieder, würde ich vorschlagen. Oder beim nächsten Berlin-Aufenthalt. Ich hätte jetzt noch ziemlich viele Fragen, über die wir noch quatschen könnten. Das ist ein Thema, das uns unter Umständen auch noch jahrelang beschäftigen wird.
Das mit Sicherheit.
Und insofern würde ich mich gerne noch mal auf ein weiteres Mal mit Ihnen verabreden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. I'm higher than